Deutschlandfunk zur Diskussion.
Heute Bundeshaushalt 2020. Ende der Sorglosigkeit. Die Diskussionsleitung hat Theo Geers.
Herzlich willkommen zur Diskussion am Mittwochabend im Deutschlandfunk. Bundeshaushalt 2020, das Ende der Sorglosigkeit, das ist unser Thema heute Abend. Heute Vormittag hat die Bundesregierung die Eckwerte des Haushalts 2020 verabschiedet, dazu auch die neue vierjährige Finanzplanung bis 2023. Und jetzt beginnt das Haushaltsverfahren. Es wird sich bis in den November, Dezember ziehen. Dann soll der Sack zugemacht werden, um es mal salopp zu sagen. Es geht um 362,6 Milliarden Euro und oberste Priorität dabei ist und bleibt, dass auch 2020 keine neuen Schulden gemacht werden. Aber was als weitere Prioritäten darunter, in welcher Reihenfolge an die Reihe kommt, darüber ist in den letzten Tagen hier in Berlin laut debattiert und auch gestritten worden. Die Frage, wie viel wird wofür ausgegeben, das wollen wir auch heute Abend diskutieren. Bei mir im Studio ein, ich würde fast sagen, Haushaltsausschuss im Kleinformat. Vier Bundestagsabgeordnete aus vier Parteien. Ich begrüße und freue mich, dass Anja Heiduck gekommen ist, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Gesine Lötsch, auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linkspartei und Obfrau im Haushaltsausschuss. Eckhard Rehberg, der haushaltspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und für die SPD Sven Schulz im Haushaltsausschuss, der Berichterstatter unter anderem für den Bereich Bildung und Forschung. Danke, dass Sie heute Abend hier ins Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio gekommen sind. Und damit fangen wir an mit der ersten Runde. Die 362,6 Milliarden Euro, sie reichen offenbar hinten und vorne nicht, um alle Wünsche von Union und SPD gleichermaßen zu befriedigen. Es gibt Streit an allen Ecken und Enden. Da ist der Verteidigungsetat, wo Ursula von der Leyen, die Verteidigungsministerin, nicht so viel Geld bekommt, wie sie gerne hätte. Da ist der Entwicklungsminister Gerd Müller. Der hat dem Haushalt heute zwar zugestimmt im Kabinett, aber zu Protokoll gegeben, dass er noch einen deftigen Nachschlag für seinen Etat erwartet. Und so geht das der Reihe nach fort. Man könnte das noch weiterführen. Frau Heiduck, man könnte jetzt auch fragen von den Grünen, geht der Koalition gewissermaßen jetzt das Schmiermittel aus, um die ganzen Unterschiede zwischen Union und SPD zuzukleistern?
Der Streit ist offenkundig in der Großen Koalition. Aber da würde ich jetzt mal sagen, muss nicht das Hauptproblem sein, dass sich da auch mal Regierungspartner miteinander auseinandersetzen. Das darf man ja erwarten. Aber was ich feststelle ist, die Große Koalition ist gemessen an ihren eigenen Maßstäben gescheitert. Letzte Woche gab es ja da sehr groß angekündigt einen Koalitionsausschuss. Und da hat Ralf Brinkhaus, der Chef der CDU-Fraktion, gesagt, es wird wichtig sein, Prioritäten zu setzen. Man hat dann genannt Infrastruktur, Innovation und Zukunftsaufgaben. Und wenn ich mir das jetzt angucke, wie die Prioritäten auf den ersten Blick erkennbar sind, da sage ich mal Zukunftsaufgaben wie Klimaschutz. Da sagt sogar der eigene Minister Müller, das reicht nicht, um die internationalen Zusagen einzuhalten. Bei der Digitalisierung ist weniger vorgesehen, als Frau Merkel uns noch im Dezember erzählt hat. Insofern kann ich auch nicht sehen, dass für Innovation das Richtige getan wird, weil sich das vor allen Dingen auch auf künstliche Intelligenz bezieht. Also ich habe Sorge, die Prioritäten, die wir brauchen für die Zukunft, sind nicht gesetzt. Und das ist ein Problem für unsere Gesellschaft.
Herr Rehberg, Sie sitzen für die CDU im Haushaltsausschuss. Sie sind haushaltspolitischer Sprecher. Wenn Sie sich das Zahlenwerk anschauen, wenn Sie sehen, dass der Haushalt 2020 vordergründig ausgeglichen ist, wir haben wieder die schwarze Null. Aber wenn man dann genauer hinguckt, stellt man fest, die schwarze Null wird nur gehalten, weil Olaf Scholz kräftig in die Rücklagen greift, in die sogenannte Flüchtlingsrückgabe, fast 10 Milliarden Euro. Und im nächsten Jahr soll er sogar 12 Milliarden Euro da rausnehmen und kriegt den Haushalt auch nur ausgeglichen, weil er nochmal alle Ministerien verdonnert, jedes Jahr knapp 4 Milliarden einzusparen. Kann man da noch sagen, das ist seriöse Haushaltspolitik, so wie sie die Union immer wie eine Monstranz vor sich hergetragen hat, als Markenzeichen?
Also einmal, Ihre Sendung ist ja mit dem Titel Sorglosigkeit überschrieben, muss man deutlich machen, dass aus zwei Gründen die Steuereinnahmen wohl noch wachsen, aber nicht mehr in dem Maße wie in den letzten Jahren. Und bei den Zinsausgaben gibt es so gut wie keine Spielräume mehr. Einmal die wirtschaftliche Dynamik ist zurückgegangen, das Wachstum von 1,8 auf 1,0%. Das Wesentliche ist aber, dass wir die Mai-Steuerschätzung sehr, sehr deutlich zum Tragen bringen, dass der Bund massiv Länder und Kommunen entlastet hat durch Umsatzsteuerpunkte und auch durch weitere Bundeszuweisungen. Allein dieses 5-Milliarden-Paket für Länder und Kommunen ohne Gegenleistung fehlt natürlich strukturell im Haushalt.
Aber wenn ich es unterbrechen darf, Herr Rebeck, wenn ich sage, ich muss fast 10 Milliarden Euro vom Sparbuch nehmen, um den Haushalt auszugleichen, und ich habe dann immer noch keinen ausgeglichenen Haushalt, sondern muss dann nochmal alle Zahlungsempfänger, alle Ressorts dazu verdonnern, jedes Jahr bitteschön 4 Milliarden Euro irgendwie zusammenzukratzen, indem man sagt, da haben wir das nicht ausgegeben und das ist liegen geblieben an Ausgaben, das haben wir gespart.
Ich muss das ja nicht zusammenkratzen. Wir haben ja im letzten Jahr allein einen Jahresüberschuss von über 11 Milliarden gehabt. Also insoweit bleibt da regelmäßig was übrig. Und wenn man das mit einer globalen Minderausgabe sozusagen abfischt, das ist durchaus möglich. Die Schwierigkeit aus meiner Sicht besteht darin, dass sich das für die nächsten Jahre fortschreibt. Auf der anderen Seite kann sich Herr Scholz bei Herrn Schäuble noch bedanken, dass die 35 Milliarden Rücklage vorhanden sind. Wir werden uns einfach auf schwierigere Haushaltszeiten einrichten müssen. Das wird im Haushalt 2020 noch nicht so deutlich. Und ich widerspreche auch der Kollegin Heiduck. Wir haben nach wie vor wachsende Haushalte bei Bildung und Forschung, jedenfalls in dem Bereich Innovation, auch im Infrastrukturbereich. Aber es ist durchaus so, dass das schwieriger wird. Und der Bundeshaushalt ist keine Wünsch-dir-was-Veranstaltung, sondern, da gebe ich der Kollegin Heiduck recht, die Frage ist, was bringt Deutschland voran? Und da, glaube ich, haben wir zwischen September und November, wenn wir den Haushalt im Deutschen Bundestag haben, noch einiges zu tun.
Ja, warten wir es mal ab. Frau Lötsch von den Linken, würden Sie sagen, ist das noch seriös, was Herr Scholz da heute vorgelegt hat? Ist das noch seriöse Haushaltspolitik im Sinne von nachhaltig, zukunftsfest, friedensorientiert und so weiter und so weiter?
Ja, natürlich nicht. Also erstmal bin ich sehr negativ davon angetan, dass Herr Scholz uns überhaupt nicht vernünftige Antworten gegeben hat. Er hat versucht, mit seinem Vortrag alle einzuschläfern und ist allen Fragen ausgewichen.
Er war heute im Haushaltsausschuss.
Und die großen Risiken, die in der Zukunft liegen, die hat er mit diesem Haushalt überhaupt nicht angesprochen, überhaupt nicht betrachtet. Also es wird zum Beispiel diskutiert, ja, und das ist für Herrn Hubertus Heil von der SPD ja ein Herzensanliegen, die Grundrente, die findet sich nicht im Haushalt. Wir diskutieren über den Kohleausstieg, auch da findet sich nichts im Haushalt. Und wir haben ja viele Risiken vor uns. Wir haben heute auch im Bundestag, im Plenum des Bundestages diskutiert in einer Aktuellen Stunde auf Antrag der Linken über die geplante Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank. Und wie wir uns ja alle noch erinnern, steckt ja sehr viel öffentliches Geld in der Commerzbank. Und sollte es zu dieser Fusion kommen, ist ja wieder das Risiko für die öffentlichen Haushalte noch größer. Wir sind strikt dagegen. Wir wollen, dass man wirklich die Schlussfolgerung zieht aus der Finanzkrise und nicht solche Institute wieder aufbläht, wo man dann sagt, too big to fail, also zu groß, um kaputt gehen zu lassen, sondern es muss gerettet werden. Das sind alles Dinge, die natürlich die Seriosität einer Haushaltsplanung absolut in Frage stellen.
Ja, Herr Schulz, jetzt müssen Sie schon fast Ihren SPD-Finanzminister verteidigen. Ich habe heute Morgen eine Pressemitteilung Ihres Parteifreundes Johannes Kahrs, des, ich sag mal jetzt, Oberhaushälters der SPD, gelesen. Der hat gesagt, ernsthaften Grund zum Jammern hat kein Minister, wir nehmen keinem was weg und bitteschön, die Minister sollen doch, wenn sie jammern, nicht jammern, sondern stattdessen in ihrem Ressort zuschauen, dass sie da die richtigen Prioritäten setzen. Also das klang so, als ob Olaf Scholz aus SPD-Sicht alles richtig macht beim Haushalt. Sehen Sie das auch so?
Ja, also in der Tat ist das ein seriöser Haushalt unter etwas schwierigeren Rahmenbedingungen. Das muss man schon sagen, das hat der Kollege Rehberg schon angedeutet. Wir haben insbesondere, was die Weltwirtschaft anbetrifft, die außenpolitische Lage, Stichwort Trump, Brexit, China, ein paar Schwierigkeiten, die sich eben auch auswirken auf unser Wachstum und eben auf unsere Steuereinnahmen. Es ist aber auf der anderen Seite auch nicht so, dass kein Geld da wäre. Es ist ja sogar mehr Geld da. Es wächst ja auch in der Planung in den nächsten Jahren auf um 20 Milliarden Euro. Nur wir können nicht alle Wünsche erfüllen, sondern wir müssen Prioritäten klug setzen. Das macht Olaf Scholz, das macht die Bundesregierung. Es ist ja nicht nur Olaf Scholz Planung, sondern das hat die Bundesregierung so beschlossen. Wir investieren auf Rekordniveau. Wir investieren auch in den gesellschaftlichen Zusammenhalt, also Familie, Bildung, sozialer Wohnungsbau, Kita, der soziale Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Also deswegen gibt es wirklich keinen Grund zu jammern, sondern wir müssen konzentriert und seriös arbeiten.
Die Frage ist ja dennoch, wenn Sie sagen Prioritäten setzen, werden denn die richtigen Prioritäten gesetzt? Fangen wir mal an mit einem Thema, das in den letzten Tagen hochgekocht ist, Thema Verteidigungsetat. Da gibt es zwar auf der einen Seite jetzt 2 Milliarden Euro mehr fürs nächste Jahr, rauf auf gut 45 Milliarden, aber wir sind weit, weit, weit davon entfernt, das zu erfüllen, was wir eigentlich erfüllen sollten. Stichwort die sogenannte NATO-Quote, eigentlich sollen wir 2% unserer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Wir kommen im nächsten Jahr auf 1,37%. Und wenn die Finanzplanung, wenn man sich die anschaut, dann geht es in den Jahren danach sogar wieder runter. Herr Rehberg, da stimmt doch die ganze Richtung nicht, oder? Und das kann doch auch in Ihrer Fraktion nicht sozusagen gut geheißen werden. Sie hatten ja doch die wahrscheinlich heiße Debatten.
Das ist schon ein Problem. Und zwar, es geht um die Ausrüstung der Bundeswehr und es geht um internationale Zusagen. Ich rede gar nicht von 2% vom BIP, dass es unrealistisch ist. Das gibt auch die Struktur der Bundeswehr nicht her. Aber gemeinsam hat die Bundesregierung 1,5% für das Jahr 2024 hinterlegt. Und davon sind wir weit entfernt. Und man muss sich auch fragen, weil es um die Ausrüstung geht, auch um die Attraktivität der Bundeswehr. Es geht auch, glaube ich, darum, dass wir genug Soldatinnen und Soldaten haben für die Bundeswehr, nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft. Und wer internationale Zusagen gibt, der muss sie auch einhalten, sonst ist man international nicht glaubwürdig. Wie gesagt, der 2020er Haushalt, der ist noch gerade so hinzunehmen, aber die Finanzplanung nicht. Das Gleiche gilt im Entwicklungshilfebereich. Auch hier habe ich einen Aufwuchs beim Kollegen Müller im Einzelplan 23 von 1,4 Milliarden gegenüber dem Finanzplan, nicht gegenüber dem Haushalt 2019, sind aber auch in letzter Sekunde noch 560 Millionen obendrauf gekommen. Und auch da gibt es Zusagen. Und glaube ich, beides tut Deutschland nicht gut, weder im Verteidigungs- noch im Entwicklungshilfebereich, dass die Finanzplanung so aussieht, wie sie heute aussieht. Und dieses auf Sicht fahren kann man machen. Das ist aber nicht meine Art, Politik zu machen, sondern da ist eher Verlässlichkeit geboten.
Auf Sicht fahren komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber Frau Lötsch, fangen wir mal an mit diesem Punkt Verteidigung. Es gehört jetzt wenig Fantasie dazu zu sagen, der Linken passt im Grunde die ganze Richtung nicht. Aber die Frage, mit der sich auch die Linkspartei in dem Zusammenhang doch auseinandersetzen muss, ist das, was Eckhard Rehberg gerade gesagt hat, nämlich es geht auch um internationale Glaubwürdigkeit, um Zuverlässigkeit, um das Einhalten von Zusagen, die man mal gegeben hat. Wie ist das in Ihrer Fraktion? Was kommen Sie da nicht auch in einen inneren Widerspruch, dass Sie sagen, eigentlich verstehen wir uns als Friedenspartei, aber auf der anderen Seite, Herrgott, haben wir da diese vermaledeiten Zusagen gemacht als Bundesregierung?
Also die Zusagen haben wir ja nicht gemacht. Und ich glaube, wir müssen uns erstmal vor Augen führen, dass die Bundeswehr ein Fass ohne Boden ist und dass eine Beschreibung eines Zieles ist von so und so viel Prozent, der eigentlich kein Wert an sich ist.
Man ja, muss das hat Herr Rehberg ja auch.
Man muss sich ja,
das, oder Quote aber auch nicht.
Man muss sich ja mal fragen, welche Aufgaben hat die Bundeswehr? Und wir sind der Auffassung, und das ergibt sich für uns aus dem Grundgesetz, dass die Bundeswehr die Aufgabe der Landesverteidigung hat. Und für die Landesverteidigung muss sie nicht so ausgestattet werden wie eine Armee, die eben Kampfeinsätze führen kann, sondern zur Verteidigung. Aber das ist ja die grundsätzliche Frage. Aber wenn wir uns genau anschauen, was in den letzten Jahren auch passiert ist, wie viel Geld in die Bundeswehr geflossen ist und wie viel Geld verbrannt wurde, es gibt ja jetzt auch Untersuchungsausschüsse zu allen möglichen Fragen in der Bundeswehr.
Beraterverträge,
ja, aber es gibt ja auch die Tatsache, dass alle Vorhaben der Bundeswehr mindestens 20% teurer wurden, als sie geplant wurden. Und da muss man sich doch fragen, ist das eine verantwortliche Politik und muss man hier immer mehr Geld noch nachschießen? Wir glauben, dass wir viel mehr Geld brauchen für die Entwicklungszusammenarbeit, für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit und wenn wir Entwicklungszusammenarbeit, und da kann ich den Minister Müller nur unterstützen in seinem Ansatz, da würden wir auch viel kostengünstiger die Situation in dieser Welt positiv beeinflussen können.
Frau Heidock.
Ja, die Verteidigungsausgaben und auch die Entwicklung. Ich nehme jetzt mal beide Stichworte auf. Da ist in dem Koalitionsvertrag eine ganz andere Erwartung geweckt worden, wie das priorisiert wird. Und wir haben schon im letzten Haushalt gemerkt, da war ein Riesenstreit. Da hat Herr Müller den Protest angemeldet und wir aus der Opposition haben ihn stark unterstützt. Und dann musste das korrigiert werden. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema internationale Verpflichtungen, weil ich das wichtig finde. Und ich will sagen, es ist eigentlich noch viel schlimmer. Es geht nicht nur darum, können wir, in welchem Zeitraum können wir, will ich lieber fragen, Zusagen einhalten. Und es geht ja bei Verteidigung gar nicht um die 2%, sondern es geht um die selber schon mal gesetzten 1,5%. Mir geht es darum, wenn man internationale Verpflichtungen und Zusagen nicht einhält, dann erkenne ich darin auch, dass Deutschland sein Gewicht nicht einbringt, was eigentlich die deutsche Regierung für eine gemeinsame europäische Politik machen muss. Und das kann ich jetzt bei den Verteidigungsausgaben so mal beschreiben. Ich teile absolut die Kritik von Frau Lötsch, da wird auch viel Geld verbrannt. Aber dass wir eine gemeinsame, entschlossene Strategie mit Frankreich zusammen für Europa, für Verteidigung und Außenpolitik brauchen, das ist wohl richtig. Und da unterstreicht natürlich Deutschland nicht seine Ernsthaftigkeit, wenn man selbst gesteckte Zusagen nicht einhält. Und bei der Entwicklungspolitik, was auch noch mit dem Klimaschutz und dem Pariser Abkommen zusammenhängt, verstehe ich es umso weniger. Da ist es peinlich, wenn die Zusagen der Kanzlerin zum internationalen Klimaschutz nicht eingehalten werden können durch die Planung. Und deswegen, ich kann es noch in aller Heftigkeit sagen, ich finde es auch schlimm, dass keine Vorsorge getroffen ist, was eigentlich ab dem Jahr 2021 im mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union stehen soll. Da muss Deutschland im nächsten Jahr zum Kompromiss mit beitragen. Ich sehe keine Vorsorge für das internationale Gewicht Deutschlands innerhalb Europas. Und das, sage ich, ist eine völlig falsche Prioritätensetzung und eine unseriöse Politik, weil das wird uns einholen, Anfang der 20er, Herr Rehberg. Und dann haben wir vielleicht das Geld, was Sie für andere Projekte in der Großen Koalition verbraten haben, nicht mehr zur Verfügung, obwohl wir es im internationalen Bereich brauchen.
Also, Frau
Heidrich,
wenn Sie mir richtig im Bundestag zugehört haben, fordere ich schon lange, dass mit Blick auf den mittelfristigen Finanzrahmen die entsprechende Vorsorge getroffen wird. Und ich bin völlig bei Ihnen bei dem Thema Europa. Wenn wir einsteigen wollen in europäische Beschaffungsprojekte, in europäische Verteidigung, dann wird das nicht weniger Geld kosten, sondern es wird mehr Geld kosten an dieser Stelle. Und wenn wir auch ganze Themen Europa, Außengrenzenschutz und die ganzen vielen Punkte. Und das ist eine Herausforderung. Und wie gesagt, das habe ich im Deutschen Bundestag schon hinterfragt und kritisiert. Und insoweit bin ich da völlig bei Ihnen.
Ja, wir reden ja über die Mängel der Regierungsentscheidung.
Ja, gut,
Frau Merkel und Herr Scholz haben da anscheinend nicht so ein Gewicht drauf
gelegt. Ja gut, jetzt ist erstmal für die Eckwerte der Bundesfinanzminister zuständig. Wir können ja eins machen. Wir können ja zum Beispiel zusätzlich neben dem Brexit, der Ausgleich ist da, dass der deutsche Anteil steigt von 21-25%, 4 Milliarden per anno, auch nochmal die Forderung der Europäischen Kommission ist 1,11% vom BNE, das sind nochmal 5 Milliarden. Wenn wir die noch zusätzlich eingestellt hätten, dann hätte Herr Scholz wahrscheinlich die globale Minderausgabe dann auf 10 Milliarden per anno gesteigert. Und das passt dann, lieber Kollege Schulz, wahrlich nicht mehr zueinander.
Ja gut, Herr Schulz, das war jetzt hat Herr Schulz sich schon seit längerem gemeldet.
Da muss ich jetzt mal
den Herrn Schulz in Schutz nehmen. Aber es war natürlich jetzt auch eine ziemlich kalte Dusche, die da von Frau Heidrock über ihren SPD-Finanzminister ausgeschüttet wurde. Unseriös, da keine Vorsorge für absehbare Mehrbelastung. Also wir haben jetzt gerade über die Mehrbelastung gesprochen, die auf Deutschland zukommen als EU-Nettozahler, wenn Großbritannien aus der EU austritt und. Das ist ja nur ein Punkt. Klimaschutz war ein anderes Stichwort. Herr Schulz.
So ein Bundesfinanzminister macht seinen Job dann richtig, wenn er auch immer was noch in der Hinterhand hat. Das nur mal so als allgemeine Bemerkung. Ich bin da ganz sicher, dass da auch noch Spielräume zu sehen sein werden, wenn wir dann die tatsächlichen Entwürfe der jeweiligen Bundeshaushalte in den einzelnen Jahren sehen. Aber ich will noch mal ganz kurz auf das Thema Verteidigung und internationale Verpflichtung eingehen. Die SPD ist völlig d'accord, natürlich müssen wir internationale Verpflichtungen einhalten. Das machen wir auch. Aber bei der Verteidigung, muss man mal ganz ehrlich sagen, ist das schon ein Problem. Die Bundeswehr ist von Frau von der Leyen und ihren Vorgängern ziemlich runtergerockt worden. Und jetzt hat Olaf Scholz in der Finanzplanung einen Aufwuchs, wie es ihn vorher nicht gab, vorgesehen und kriegt jetzt auch noch, wird jetzt auch noch kritisiert. Also da hat die Frau Lötsch schon nicht Unrecht. Die Frau von der Leyen muss erstmal ihren Laden auf die Reihe bekommen und zum Beispiel das Segelschulschiff Gorch Fock ordentlich sanieren und diese Beratergeschichten klären und kann dann wieder Forderungen stellen.
Eher nicht.
Nee, ich finde, sie sollte mal ein bisschen den Ball flacher halten und für Ordnung in ihrem Laden sorgen. Und dann können wir weiter seriös diskutieren.
Frau Heiduck, wenn wir jetzt von 1,5% zum Beispiel reden, also als NATO-Quote, die Deutschland eigentlich aufbringen will, Herr Rehberg hat es ja auch gesagt, die will man eigentlich 2024 erreichen. Mal sehen, ob es dahin kommt, weil im Moment sieht es ja dann nicht aus. Aber da fiel ja gerade das Stichwort, wir fahren das Ganze auf Sicht. Und der Bundesfinanzminister hat heute auch nochmal gesagt, man soll sich bitte nicht an diesen Finanzplanungszahlen bis 2022, 2023 so festbeißen. Das würde immer jetzt so gehalten, dass man wisse, wir wollen mehr Geld für Verteidigung ausgeben, aber man müsse eben das von Jahr zu Jahr sehen, wie viel Geld in die Kasse kommt. Ist das, ist dieses auf Sicht fahren aus Ihrer Sicht die richtige Strategie bei dieser Frage? Weil wir sehen ja, dass wir in Europa, es ist jetzt gerade hier deutlich geworden, ein ziemliches Glaubwürdigkeitsproblem haben. Auch vor dem Hintergrund, dass die Amerikaner sich in Sachen Verteidigung offenkundig so ein bisschen zurückziehen und jedem eigentlich klar ist, die Europäer müssen ihrerseits mehr tun. Und das heißt natürlich auch der größte Europäer, die reichsten Europäer, nämlich wir Deutsche, müssen mehr tun.
Also drei Punkte dazu. Es ist natürlich so, wir beschließen dann im Herbst den Haushalt fürs nächste Jahr. Aber, und insofern ist die Finanzplanung nicht in Stein gemeißelt, aber die Finanzplanung, die ist zum Beispiel, ich komme gleich noch auf den Verteidiger nochmal zurück, die Finanzplanung und die mehrjährige Ausgabenplanung ist zum Beispiel bei langlaufenden Projekten in der Entwicklungspolitik Maßgabe dafür, wirklich Projekte auch anzugehen und einzuhalten. Also es gibt manche Haushalte, da ist die Finanzplanung besonders entscheidend und da gehört die Entwicklungszusammenarbeit insbesondere dazu. Und deswegen ist ja auch die Stimme von Herrn Müller, vom eigenen Minister, so laut, dass er so unglaublich unzufrieden ist, weil er im Grunde eingeschränkt ist da mit seiner Planung. Und das halte ich schon für ein großes Problem. Bei der Verteidigungspolitik stimmt, die Ausgabenpannen sind so hoch, dass man als Haushälter natürlich ein Problem hat zu sagen, denen legen wir jetzt einfach was obendrauf. Das ist eine Frage, wo man Frau von der Leyen vollständig kritisch auch in die Mangel nehmen muss. Was ich aber als Herausforderung als Europäerin sehe, ist, dass durch die Politik von Trump und durch die Politik von China insgesamt Europa auch ernst machen muss und innereuropäisch glaubwürdig machen muss, dass wir unsere eigenen Interessen entschlossen wahrnehmen wollen. Und deswegen sage ich auch als Grüne, und wir machen uns das ja nicht leicht mit den Verteidigungsausgaben, brauchen wir das Gewicht einer Bundesregierung nicht nur auf Sicht fahren, sondern Verlässlichkeit, Vertrauen schaffen, initiativ werden in einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Und das sehe ich bei dem kleinkarierten Streit, der da jetzt ausbricht, auf der Regierungsseite nicht gewährleistet. Und ein Punkt muss ich auch noch mal sagen mit dem auf Sicht fahren und wie ehrlich ist das. Sven Schulz hat gerade angedeutet, ach, der wird vielleicht noch was in der Tasche haben.
Ja, da haben wir Leute doch lange Ohren bekommen. Sie, Frau Lötsch, haben ganz
lange. Ich glaube, es ist viel schlimmer. Herr Scholz verkauft eine Investitionsquote, eine Rekordinvestitionsquote, weil er auf der anderen Seite eine allgemeine Minderausgabe, wir Fachleute nennen das globale Minderausgabe, vorsieht, die über die Jahre addiert 17, 18 Milliarden darstellt. Ja, ich kann natürlich eine Investitionsrekordausgabe von 38 oder 100 oder wie viel Milliarden darstellen, wenn ich auf der anderen Seite sage, das fließt ja gar nicht ab. Herr Scholz hat heute im Haushaltsausschuss gesagt, es bleiben ja immer 15 Milliarden übrig. Ja, wenn die Erwartung ist, dass Investitionen übrig bleiben sollen, dann sehe ich, dann ist das eigentlich ein Trick und keine Sicherstellung, dass man diese Investitionen auch zum Fließen bringen will. Will also sagen, diese globale Minderausgabe, Das ist unbestritten. Die ist auf Rekordniveau hochgerechnet worden, um damit eine höhere Investitionsquote zu suggerieren, als wir eigentlich in der Haushaltsplanung haben. Und das ist auch keine gute Zukunftsvorbereitung.
Also es wird getäuscht und getrickst, Frau Lösch?
Ja, oder? Natürlich wird es ja immer. Und wir werden ja über Monate diskutieren. Und zum Schluss wird jeder noch versuchen, etwas zu verändern, draus zu holen. Ich wollte noch etwas sagen zu den Amerikanern und den Forderungen. Es gibt ja viel Aufregung zu Recht um die Äußerung des US-Botschafters Grinnell, der also gesagt hat, dieser Haushalt muss verändert werden. Und alle haben sich darüber natürlich völlig aufgeregt, zu Recht einerseits. Andererseits sage ich, man kann ja die Dinge auf den Punkt bringen. Herr Grinnell ist ja nichts anderes als ein Vertreter der Rüstungsindustrie der USA hier in Deutschland. Er sollte sich eigentlich ins Lobbyistenregister eintragen lassen und nicht den Titel Botschafter tragen. Die eine Bemerkung, die ich machen wollte, und die zweite will ich gleich mal anschließen an Anja Heiduck, was die Investitionen betrifft. Natürlich ist es ganz fürchterlich, wenn geplante Investitionen nicht getätigt werden. Aber wie kommt das? Wenn wir uns mal anschauen, in den vergangenen Jahren sind ja in den Bau- und Planungsämtern ein Drittel der Stellen gestrichen worden, gekürzt worden. Es kann also vieles gar nicht umgesetzt werden, was umgesetzt werden müsste. Und wenn wir uns den Zustand anschauen der Infrastruktur, Straßen, Brücken, Schulen, Krankenhäuser, dann musste man dringend gegensteuern und nicht mit Larmoyant sagen, naja, das wird nicht umgesetzt und die haben ja das Geld bleibt liegen. Wir wissen, warum es so ist. Und da müssen wir natürlich langfristig auch zu Veränderungen kommen. Und wenn jetzt gesagt wird, das Ende der Sorglosigkeit, der Titel ist natürlich klar, es muss immer einen Titel geben, aber es sind ja in diesem Land nicht alle sorglos. Seit 1970er Jahren waren die Einkommen und die Vermögen in Deutschland nicht so ungleich verteilt wie heute. Also die Vermögenden, die sind natürlich sorglos. Aber viele Leute haben große Sorgen und auch der Staat ist ja dafür verantwortlich, dass wir eben zu einem gerechten Ausgleich kommen. Und dazu hat dieser Haushalt, der jetzt vorgelegt wurde, aber der ja hoffentlich im Parlament noch gut verändert wird, noch keinen Beitrag geleistet.
Frau Lutz, Sie geben mir Gelegenheit, so ein bisschen mal wegzukommen vom Thema Verteidigung, wenn Sie sagen, es gibt auch Menschen, die hierzulande nicht so sorglos leben können. Da gibt es ja ein Projekt, was wie so ein weißer Elefant im Raum steht, wenn wir über Haushalt und Finanzen reden. Das ist das Projekt Grundrente von Hubertus Heil. Ein Projekt der SPD, wo auch der Finanzminister heute gesagt hat, das ist ein Projekt, was die SPD durchbringen will. Und er hat so ein bisschen sibyllinisch gesagt, naja, wartet mal ab, bis der Gesetzentwurf kommt, dann würden Hubertus Heil, der Arbeitsminister, und er, Olaf Scholz, dann schon auch sagen, wie das Ganze finanziert werden soll. Herr Rehberg, haben Sie eine Idee, wo die 5, 6, 7 Milliarden im Jahr herkommen sollen, die, wenn es gleichzeitig heißt, das Ende der Sorglosigkeit kommt und wir haben eigentlich viele ungedeckte Schecks in der Zukunft, wo wir nicht wissen, was kommt da alles auf uns zu, und jetzt kommt auch noch die SPD und sagt, Grundrente wollen wir auch noch.
Ich möchte erstmal eine Bemerkung zur Faktenlage bei der Rente machen. Das ist immer eines meiner Lieblingsfragen. Welches Bundesland hat die niedrigste Altersarmut? Das ist der Freistaat Thüringen. Weniger als 1% der Rentnerinnen und Rentner beziehen da Grundsicherung im Alter. In Mecklenburg-Vorpommern sind das 1,6%, in den letzten 10 Jahren nicht gestiegen, die Relation. Und auch die Prognosen der deutschen Rentenversicherung gehen dort nicht in Größenordnungen rein, die dann 10%, 20% und 30% sagen. Ganz im Gegenteil. Zweite Bemerkung zu dem Thema, es gibt einen Koalitionsvertrag. Und dort ist eine Grundrente vereinbart mit Bedürftigkeitsprüfung, die im Kostenbereich liegt bei 400-500 Millionen. Und jetzt die SPD meint, sie muss eine Grundrente dieser Größenordnung schaffen, da muss man den Koalitionsvertrag und auch das, was Herr Scholz heute gesagt hat, ernst nehmen. Das ist keine prioritäre Maßnahme. Da muss das Herr Heil aus seinem Einzeletat bringen. Also ansonsten brauche ich sowas nicht beschreiben. Und wir werden das ausdiskutieren. Ich bin da ganz ruhig und gelassen. Die Resonanz, die ich zu Hause habe, wird in ein paar Tagen 65. Ich habe viele Freunde in dem Alter. Die ist eine ganz andere. Die haben 45 Jahre hart gearbeitet und die fragen sich, soll ich jetzt aufkommen oder bin ich auf oder meine Kinder? Für Leute zum Beispiel, ich sage das mal ganz krass, für meine Frau. Ich kriege eine sehr gute Rente. Soll meine Frau ohne Bedürftigkeitsprüfung eine Respektrente bekommen? Sie bekommt eine Rente, die überhalb der Grundsicherung liegt. Aber das können wir so weitermachen. Und was ist das für eine Botschaft in die Gesellschaft hinein? dass jemand, der ein großes Vermögen hat, wo der Partner ein gutes Einkommen hat im Alter, dass dort dann die Gesamtgemeinschaft dafür aufkommen soll. Das halte ich für hochfragwürdig. Übrigens finanziell darstellbar sind die 5 Milliarden nicht ansatzweise im Bundeshaushalt.
Herr Schulz, wie soll das denn aufgehen, Herr Schulz von der SPD?
Naja, zunächst einmal war es ja der CDU-CSU ein großes Anliegen, die Mütterrente zu verbessern. Und auch da gab es keine Bedürftigkeitsprüfung und die ist auch ziemlich teuer. Das sind auch ein paar Milliarden insgesamt, also jährlich 10 Milliarden aktuell.
Also Sie meinen, der Rebeck sollte sich so hinstellen, hat die Mütterrente durchgebracht und jetzt, wo Sie die Grundrente...
Also die Mütterrente kriege ich sagen, für die Kinder, die ich erzogen habe. Das ist ein ganz anderer Ansatz.
Genau, und die Respektrente...
Das ist ein ganz anderer Ansatz.
Das will ich dir kurz erklären, wenn du mich lässt. Die Respektrente geht davon aus, dass die Lebensleistung derjenigen, die ihr Leben lang fleißig waren, 35 Jahre gearbeitet haben, Kinder erzogen haben, Eltern gepflegt haben und aber eine niedrige Rente unter dem Grundsicherungsniveau erhalten, dass die einen Zuschlag erhalten, damit sie einigermaßen anständig ihre Lebensleistung respektiert bekommen. Und das ist auch völlig unabhängig davon, wie viel Geld ihr Partner, meistens ist es ja der Ehegatte, verdient und bekommt. Sondern es geht um die Anerkennung der jeweiligen Lebensleistung. Es sind ja meistens dann Frauen mit den niedrigen Renten. Ich glaube, dass das eine Frage des Anstandes ist, des politischen Anstandes, hier zu einer neuen Regelung zu kommen. Und ich bin ganz zuversichtlich, du hast gesagt, du bist ganz gelassen. Ich bin da auch gelassen und zuversichtlich, dass die SPD das innerhalb der Großen Koalition durchsetzen wird.
Zwei gelassene Männer in der Runde und eine Anja Heiduck von den Grünen, die unruhig auf ihrem Stuhl rutscht. Frau Heiduck.
Naja, wir reden ja hier über den Haushalt und Fakt ist, dass im Jahr 2021 diese 7 Milliarden nirgendwo dargestellt sind. Also hat der Finanzminister Scholz sich ein ganz schönes Ding geleistet, indem er sagt, das hat er noch reingeschrieben, man könnte dann 2021, sofern ein Gesetzentwurf vorliegt, die Respekt- oder Grundrente dann auch entsprechend oder Garantierente auch entsprechend darstellen. Das finde ich als Finanzminister ein starkes Stück, dass er gar nichts dazu sagt, weil er hat nicht 7 Milliarden plus, sondern er hat da eine glatte Null stehen. Ich will aber noch etwas zum Thema sagen. Ich teile schon die Einschätzung, dass die Altersarmut zukünftig ein größeres Problem werden wird. Das zeigen auch die eigenen Schätzungen in der Finanzplanung im Ministerium von Herrn Heil. Und ich glaube, man kann eine kluge, das ist jedenfalls der grüne Vorschlag, eine kluge Garantierente einführen, bei der man in der Tat für eine Leistung und Lebensleistung dann auch eine Rente garantiert, die aufgestockt wird. Wir Grünen plädieren allerdings dafür, nicht eine Bedürftigkeitsprüfung à la Hartz IV zu machen, aber ein Ehepaar gemeinsam zu betrachten. Und das kann man ja. Einkünfte bei einem Paar, was verheiratet ist, gemeinsam betrachten. Und dann kommt man, glaube ich, auch zu einer gerechten Garantierente, die gesellschaftlich getragen wird. Da können ja vielleicht der Herr Rebeck und der Herr Schulz mal drüber nachdenken. Aber der Herr Scholz, der muss natürlich nach einer Finanzierung gucken und die ist er schuldig geblieben. Und dafür ist sein Satz ein bisschen schlicht, den er da heute gesagt hat.
Das geht natürlich bei Eckpunkten ohne eine gesetzliche Grundlage nicht. Ja, innerhalb der Koalition ist das ungeklärt.
Aber kann man, entschuldigen, wenn ich Sie unterbreche, Herr Schulz, aber kann man wochenlang über das Projekt Grundrente reden und sagen, wir wollen da also 3-4 Millionen Betroffene mit erreichen, die eine sogenannte Respektrente bekommen wollen? Und kann man es als Politiker bringen, dass man sagt, wir wollen so ein Projekt haben als SPD, aber wie wir es finanzieren, das lassen wir mal so ein bisschen erstmal im Nebel weiter.
Wird dann im Zusammenhang mit dem konkreten Gesetzentwurf zu klären sein, natürlich.
Ja, aber der Finanzminister hat heute was vorgelegt und sagt, es ist auf Null genäht, es ist alles ganz schwierig in Zukunft. Und gleichzeitig sagt er, dieses milliardenschwere Projekt, ja, das werden wir dann einfach einstellen. Ich finde das für einen Finanzminister einen ziemlich schwachen Auftritt. Dann muss er eine Vorsorge präsentieren, die er dafür hat.
Naja, aber das vielleicht hat er nicht getan. Vielleicht ist es ja auch nur so eine Art Wahlkampfschlager, ne? Dass man kündigt das an.
Ja, das
man kündigt schöne Sachen an. Und sie finden sich ja nicht wieder, diese Ankündigungen in der Finanzplanung. Und von daher liegt ja die Vermutung ganz nahe, dass es nach den Wahlen, die ja in diesem Jahr vor uns liegen, wieder ganz schnell vergessen sein wird. Ich finde, man sollte
aber rennt er nicht bei Ihnen, aber rennt nicht ein SPD-Finanzminister, ein SPD-Arbeitsminister, rennen nicht beide auch bei Ihnen, bei der Linkspartei, damit Scheunentore
ein, Frau Lütsch,
wenn Sie sagen, wir wollen so eine Grundrente haben?
Absolut. wir wollen ja eine solidarische Mindestrente für alle. Und es gab ja, was Herr Scholz vorstellt, als Grundrente, sowas gab es ja schon mal, diese sogenannte Rente nach Mindestentgeltpunkten. Also das brauchen wir. Wir diskutieren ja aber jetzt gerade über die Frage, ist dafür Vorsorge getroffen? Ist das irgendwo eingestellt? Und das ist es ja nicht. Und Sven Schulz hat es ja auch zugegeben, dass irgendwann der Gesetzesentwurf kommt und man dann über das Geld nachdenkt. Und das, finde ich, ist das Kritikwürdige. Ich würde gerne auch mal darüber reden, wie wir dann die Einnahmeseite des Haushaltes betrachten. Also es wird ja gesagt, Steuereinnahmen werden nicht mehr so sprudeln. Also muss man sich ja überlegen, wie ist unser Steuersystem beschaffen und nehmen wir genug Geld ein. Und bevor wir das Steuersystem völlig ändern, könnten wir mal an einigen kleinen Punkten beginnen. Wir haben festgestellt, durch Untersuchungen, durch Nachfragen, dass ja zum Beispiel Einkommensmillionäre viel zu selten geprüft werden. Dass die Anzahl der Einkommensmillionäre kurioserweise oder eigentlich Satire für die Mehrheit der Menschen, die Anzahl der Einkommensmillionäre ist seit der Finanzkrise 2008 gestiegen, aber die Anzahl der Prüfungen ist zurückgegangen. Und wir wissen aus den Berichten der verschiedenen Länder und auch auf der Bundesebene zusammengefasst, dass bei 3/4 der geprüften Einkommensmillionäre erhebliche zusätzliche Summen eingenommen wurden. Der Bundesrechnungshof hat uns darauf hingewiesen, dass das hier auch eine erhebliche zusätzliche Einnahmequelle ist. Und darum, finde ich, sollten wir auch die Frage der Einnahmen uns genauer anschauen und nicht sagen, naja, Einnahmen kommen einfach nicht mehr. Wir sind ja auch darauf hingewiesen worden, zum Beispiel von der OECD, also der Organisation der ökonomisch entwickelten Länder, dass wir im Vergleich zu mit uns einigermaßen vergleichbaren Volkswirtschaften viel zu wenig Steuern einnehmen. Und hier, denke ich, müssen wir auch einen wichtigen Punkt setzen.
Tja, Steuererhöhung, rotes Tuch für Eckhard Rehberg.
Das war jetzt, und für die ganze Kollegin Lutsch, eine scharfe Kritik an den 16 Ländern. Denn die Länder sind eigentlich müssten die Länder ein Eigeninteresse haben, weil absolut. Bei der Einkommensteuer bleiben 42,5% bei den Ländern und 15% bei den Kommunen. Und da muss man dann, glaube ich, dann als Landesfinanzverwaltung die Schwerpunkte, die Prioritäten anders setzen. Wir brauchen keine Steuererhöhungen.
Brächten Sie denn was aus Ihrer Warte?
Die sogenannte Reichensteuer, die SPD im Kopf hat und die Herr Scholz ja schon im Munde geführt hat, das heißt die Heraufsetzung des Spitzensteuersatzes von 42% auf 45%, brächte gesamtstaatlich 4,1 Milliarden und dann würden beim Bund 1,8 Milliarden bleiben. Das ist natürlich, ich sag mal, wenn ich die strukturellen Defizite sehen, die sich ausdrücken in der Minderausgabe, in der Name aus der Röse-Syrie-Klage, die heben kein Problem. Und das würde insbesondere die großen mittelständischen Unternehmen treffen, die Hidden Champions, denn die bezahlen als Personengesellschaften diese Einkommensteuer in besonderer Art und Weise. Nein, der Weg ist aus meiner Sicht ein anderer. Der Bund muss sich wieder auf das konzentrieren, wofür er zuständig ist. Er ist nicht für Kindergärten zuständig, er ist nicht für Schulen zuständig, noch nicht für Krankenhäuser. Und da muss man eben an der einen oder anderen Stelle mal auch überlegen, wie in den einzelnen Häusern nicht nur Prioritäten neu gesetzt werden, sondern auch, wie es effizienter zugehen kann. Da fallen mir viele Dinge ein. Noch eine Bemerkung auch zu dem Thema Investitionen. Das Hauptproblem sind nicht die Kapazitäten bei den Investitionen. Das Hauptproblem sind lange Planungszeiträume, die entsprechenden Kostensteigerungen. Bei der Umsetzung heute insbesondere, das erlebe ich zumindest in Mecklenburg-Vorpommern, wenn Kommunen Schulsanierung und anderes ausschreiben, entweder Mondscheinangebote oder gar keine Angebote mehr. Das heißt, die Baufirmen sind da hoffnungslos überlastet, weil sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich in den letzten 2-3 Jahren sehr viel investiert wird. Das ist nach meiner Wahrnehmung der Hauptgrund.
Ich möchte noch einen ganz kurzen Punkt zu diesen Prüfung der Einkommensmillionäre machen. Der Bundesfinanzminister, natürlich, was die Länder betrifft, gebe ich Ihnen völlig recht, Herr Rehberg, die haben da ihre Verantwortung und die nehmen sie nicht ausreichend wahr. Aber der Bundesfinanzminister könnte natürlich die Prüfungsintervalle festlegen. Das können wir auf der Bundesebene machen. Und wir sind ja auch für eine Bundessteuerverwaltung. Ich weiß, dass das nicht so einfach von heute auf morgen durchsetzbar sein wird, aber das wollte ich noch
angefügt haben. Da erinnere ich nur an die Debatten bei den Bund-Länder-Finanzbeziehungen.
Also ja, ich weiß, dass das
Gelände,
das ist richtig. Aber lange Atem ist immer gefragt. Gut. In der Politik.
Herr Scholz, SPD, Sie hatten sich gemeldet.
Weil wir diskutiert haben über Steuern und der Kollege Rehberg auch was dazu gesagt hat, wie die finanzielle Lage des Bundes sich darstellt und welche Aufgaben er übernimmt. Also ich bin anders als Kollege Rehberg der Meinung, dass es schon gut ist, dass der Bund sich einschaltet und Länder und Kommunen unterstützt bei den Schulen, bei guten Kitas, im sozialen Wohnungsbau und bei anderen Anliegen, die eigentlich Länderaufgabe oder kommunale Aufgabe sind, aber eben alleine häufig nicht geschultert werden können. Und ich denke, dass der Bund da zusammen mit den Ländern und Kommunen wichtige Impulse setzt. Aber wir haben natürlich eine Situation, dass alle, wir merken das ja auch hier bei dieser Diskussion, alle wollen immer mehr Geld. Gleichzeitig sollen keine neuen Schulden gemacht werden und die Steuern sollen möglichst noch gesenkt werden. Und das ist alles verständlich.
Klingt nach Quadratur des Kreises.
Aber die Rechnung geht nicht auf, ganz genau. Das wäre die Quadratur des Kreises. Und deswegen glaube ich schon, dass wir über gerechte Steuern nachdenken müssen. Auf die lange Sicht ist das wichtig. Reichensteuer, globale Unternehmen vernünftig besteuern, Finanztransaktionssteuer, digitale Geschäfte. Das sind Themen, deren wir uns engagierter annehmen müssen, als das in dieser Koalition möglich ist.
Warten wir es ab. Frau Heidock meldet sich ganz zaghaft und bitte ja, kurze Antwort.
Ich möchte das nicht so stehen lassen, dass immer alle mehr Geld wollen. Sie haben auch falsche Entscheidungen getroffen. Sie haben ein Baukindergeld beschlossen, was wir für eine nicht zielgerichtete Ausgabe halten, weil das wird nicht den Familien helfen, sondern das wird am Ende eingepreist in Häuser. Sie haben eine Mütterrente finanziert und deswegen lasse ich Ihnen das nicht durchgehen. Wir könnten auch viel mehr umweltschädliche Subventionen abbauen. Und ich möchte noch mal sagen, gerade bei der Digitalsteuer hat Olaf Scholz unter Beweis gestellt, dass er nicht daran interessiert ist, das Beste zu kriegen.
Das ist falsch.
Und das ganze Thema Finanztransaktionssteuer, Digitalsteuer, da müsste Olaf Scholz auch für die Einnahmeseite mehr tun. Er sagt immer, ja, das ist so schwierig in Europa.
Das ist es ja auch.
Das ist auch nicht leicht. Aber dass wir auch noch hinter der französischen Lösung zurückbleiben und uns sowieso damit einfach so zufrieden geben, das ist ein Armutszeugnis. Und deswegen muss ich auch der Frau Lötsch recht geben. Wir müssen auf der Einnahmeseite besser werden. Ich glaube, da ist die europäische Ebene richtig. Aber da war Deutschland eher ein Bremser und nicht diejenige Regierung, die dafür gesorgt hat, dass wir da vorankommen.
Frau Heidock, ich nehme jetzt mal Ihre letzte Äußerung als Antwort auf meine eigentlich zu stellende Schlussfrage, die ich an alle richten wollte. Nämlich, wenn man sagt, man muss vielleicht jetzt auch mal so ein bisschen, die Tassen im Schrank lassen, was Finanzen, was Ausgaben betrifft. Und Sie sagen, Sie haben jetzt Ihre Beispiele genannt. Wenn ich Sie ganz kurz fragen darf, ich fange jetzt mal an mit Sven Schulz. Tassen im Schrank lassen, das hat mal Karl Schiller gesagt. Wie würden Sie das auf die Situation heute beziehen? Was muss ganz dringend passieren?
Also es müssen auf jeden Fall unseriöse Vorschläge unterbleiben, die Diskussion nur belasten und nicht nach vorne bringen. Zum Beispiel ein europäischer Flugzeugträger, an dem sich Deutschland beteiligen soll, ist einfach falsch und Quatsch.
Eckhard Rehberg, ganz kurze Antwort. Tassen im Schrank lassen, wie?
Indem jede Ebene für das Finanzverantwortung trägt, wofür es auch zuständig ist.
Frau Lötsch.
Weniger in die Bundeswehr reinschütten, dafür mehr in die Bahn investieren.
Das wäre Ihre Forderung gewissermaßen, genau, für dieses Thema. Ja, soweit die Diskussion heute im Deutschlandfunk. Der Haushalt 2020, Ende der Sorglosigkeit, war unser Thema. Ich danke fürs Zuhören und ich danke meinen Diskutantinnen und Diskutantinnen, sage ich jetzt mal, dafür, dass sie hier den Weg zu uns gefunden haben, ins Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Vielen Dank.
Dankeschön.
Wir danken auch.
Danke.
Gerne.
Das war die Sendung zur Diskussion. Heute Bundeshaushalt 2020. Ende der Sorglosigkeit. Es diskutierten Anja Heidock, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Gesine Lütsch, Obfrau für Die Linke im Haushaltsausschuss des Bundestages. Eckhard Rehberg, haushaltspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und Sven Schulz für die SPD im Haushaltsausschuss des Bundestages. Die Diskussionsleitung hatte Theo Gerst, Deutschlandfunk.